Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen als Wort der Schrift zum heutigen Sonntag zur Predigt Apostelgeschichte 10, die Verse 44 bis 46. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wie schon vor etlichen Sonntagen angekündigt, werde ich in die Reihe über die Apostelgeschichte heute beginnend eine besondere Reihe über die Pfingst- oder charismatische Bewegung einfügen. Pfingstler kennen wir als solche, vor allem bei denen die Zungenrede, Glaubensheilung und Prophetie eine große Rolle spielen. Das alles gehört für sie zum regelmäßigen Gottesdienst. Ein charismatischer Pfarrer soll einmal gesagt haben, ein Gottesdienst, in dem es nicht mindestens 3 Prophetien gab, war kein richtiger und gesegneter Gottesdienst. In unseren Gottesdiensten kommen diese Dinge normalerweise nicht vor. Da kann die Frage aufkommen, feiern wir denn überhaupt recht biblisch Gottesdienst? Sind wir überhaupt Rechte vom Heiligen Geist, erfüllte Christen, die in geistlicher Vollmacht dem Herrn dienen und nachfolgen? Oder sind wir, wenn überhaupt, im geistlichen Embryonenstadium stecken geblieben, die mangels geistlicher Gaben und Fülle weder in ihrem Leben noch in ihrem Dienst Gottes vollmächtiges Handeln erfahren? So ähnlich lauten Vorwürfe mancher Charismatiker in unsere Richtung oder in jede Richtung, wo diese Fülle der Gaben ihrer Meinung nach fehlt. Dabei sollten wir nicht vorschnell jede Anfrage abtun. Ein großer Sektenforscher hat einmal gesagt, jede Sekte kennzeichnet einen Schwachpunkt der Kirche. Damit will ich die Charismatiker noch nicht in den Bereich der Sekte schieben, aber der Grundgedanke ist wichtig. Er wollte damit sagen, eine Sekte entsteht, weil in der allgemeinen Christenheit tatsächlich ein oder mehrere Punkte zu schwach belichtet worden sind, nicht die Rolle gespielt haben, die ihr vom Wort Gottes her zusteht. Und nun entdeckt das einer, stürzt sich mit ganzer Kraft auf genau diesen Punkt, macht ihm zum Hauptthema und wird dann natürlich einseitig, deshalb dann Sekte. Aber tatsächlich muss sich die etablierte allgemeine Christenheit immer wieder anfragen lassen, haben wir an diesem Punkt vielleicht doch auch etwas versäumt. Wir wollen also mit Ernst hinhören und fragen, greifen vielleicht auch die Charismatiker Punkte auf, die bei uns zu wenig beachtet, zu wenig angewandt werden, obwohl sie eigentlich biblisch sind. Das werde ich heute noch nicht in der Fülle beantworten können. Die Predigtreihe wird ungefähr 8 bis 10 Sonntage umfassen, natürlich unterbrochen mit Erntedank, Jubiläumsfest und so weiter. Aber weil es so ein wichtiges und sehr vielgestaltiges Thema ist, damit wir wirklich den einzelnen Fragen auch im biblischen Ernst, auch für unsere Gemeindealltag bedeutungsvoll nachgehen können. Die Apostelgeschichte ist dabei noch vor dem 1. Korintherbrief das Buch der Bibel, auf das sich Pfingstler und Charismatiker in ganz besonderer Weise berufen. Als Wort Gottes haben wir einen solchen typischen Abschnitt gehört, der hier eine große Rolle spielt, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten sie in Sprachen reden, also in fremden Sprachen, in Zungen, und Gott erheben. Aus diesem und weiteren Berichten der Apostelgeschichte schließen nun die Pfingstler, dass jeder Gläubige die sogenannte Geistestaufe unter Handauflegung empfangen muss. Als Zeichen, also sie unterscheiden das auch von der Bekehrung, das ist nochmal ein zweiter wichtiger Schritt in ihrem Verständnis. Als Zeichen, dass er den Heiligen Geist empfangen hat, kann er dann in Zungen reden. Wo die Zungenrede fehlt, fehlt ihrer Meinung nach auch die Fülle des Geistes. Und so spielt die Zungenrede eine ganz wichtige Rolle in dieser Bewegung. Zum Teil wurde sie deshalb auch einfach Zungenbewegung genannt. In gewisser Hinsicht ist diese Bezeichnung auch treffender. An Pfingsten wurde die Gemeinde durch die Ausgießung des Heiligen Geistes gegründet. Jedes Gotteskind, da komme ich nächsten Sonntag noch drauf, bekommt nach Apostelgeschichte 2,38 normalerweise bei seiner Bekehrung und Taufe den Heiligen Geist erlebt sein persönliches Pfingsten. Ich sage deshalb immer wieder, Pfingstler im biblischen Sinne sind eigentlich alle Christen, denn alle leben von Pfingsten, vom Pfingstwunder her. Ähnliches gilt für den Begriff Charismatiker. Dieser Begriff geht zurück auf das, was wir in der Lesung gehört haben, 1. Korinther 12. Dort heißt es in Vers 4, es sind mancherlei Gaben, aber es ist derselbe Geist. Für Gaben steht in diesem Vers im Griechischen das Wort Charismata. Und davon leitet sich nun der Begriff Charismatiker ab, da diese Charismen, die Gaben des Heiligen Geistes, bei ihnen besonders betont werden. Nun gibt aber der Heilige Geist jedem Gotteskind Gaben, so wie Gott es will. Wird das Thema nächsten Sonntag sein, Geistestaufe und Geistesgaben. Im echten biblischen Sinne sind von daher selbstverständlich auch alle Christen Charismatiker, weil sie alle nach dem Maß, wie Gott es ihnen ausgeteilt hat, solche Charismen, geistliche Gaben haben. Dazu gehören aber eben nicht nur Zungenrede, Prophetie und Glaubensheilungen, sondern auch anderes, was wir am nächsten Sonntag sehen werden. Zwischen Pfingstlern und Charismatikern kann man nicht wirklich unterscheiden. Es sind alle Bewegungen desselben Geistes. Vereinfacht gesagt hat man die erste Bewegung, Pfingstler genannt, die späteren Wellen, meistens als charismatische. Aber es ist alles derselbe Geist. Die charismatisch-pfingstlerische Szene ist ein einziges weltweites Netzwerk. Die gehören alle zusammen, nicht organisatorisch, aber vom Geist her. Und sie sind praktisch auch vernetzt durch international auftretende Führungspersönlichkeiten wie Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Jungi Cho, um nur einige zu nennen, und deren Bücher. Nach meiner Erfahrung stehen in jedem charismatischen, pfingstlerischen Bücherschrank rund um die ganze Welt ungefähr die gleichen Bücher. Das eint auch ihr geistliches Gedankengut ganz wesentlich. Weil innerhalb dieses Netzwerks so gut wie keine Kritik geübt wird, schwappen alle Trends und auch alle Irrwege unkontrolliert durch das ganze Netzwerk. Da kann heute eine charismatische Gemeinde sehr gemäßigt, sehr nüchtern sein. Und morgen schon schwappt eine solche Welle in sie hinein und sie wird genauso von einem massiven Irrweg befallen wie andere. Warum ist es nun wichtig, dieser Bewegung eine besondere Predigtreihe zu widmen? Ich habe auch überlegt, ob wir das nicht eher in eine Bibelstundenreihe einbauen. Aber unter der Woche zur Bibelstunde kommt doch nur ein kleinerer Teil der Gemeinde und das Thema ist schlicht zu wichtig. Es betrifft uns zu sehr, als dass wir nicht als ganze Gemeinde darüber Kenntnis haben sollten. Die charismatische Bewegung ist seit Jahren die am stärksten wachsende Gruppe innerhalb der Christenheit, sowohl weltweit als auch in Deutschland. Ich habe da eine Statistik mitgebracht, vielleicht kann man es lesen. Die machen mittlerweile 250 Millionen allein die Weltpfingstkonferenz. Das sind allein, und das ist eine Statistik von 2003, sie ist 6 Jahre alt, das wird sich noch weiter so in diese Richtung ausgebaut haben. Das heißt, die Charismatiker alleine machen schon fast so viel aus, die Pfingstler, wie die anderen evangelischen und orthodoxen, die evangelischen Kirchen insgesamt, baptistisch, lutherisch, methodistisch, anglikanisch, reformiert. Nur die katholische Kirche ist noch deutlich größer. Aber dazu kommt, diese Zahl ist vermutlich kaum die Hälfte dessen, was tatsächlich die Charismatiker weltweit ausmacht. Denn die verschiedenen Wellen der charismatischen Bewegung haben a. breit in Eingang in der katholischen Kirche gefunden und auch in den evangelischen Kirchen und auch in mehr oder weniger allen Freikirchen. Die muss man vollständigkeitshalber ja noch dazu zählen. Wir können mit Sicherheit sagen, die charismatische Bewegung in ihrer Gesamtheit, selbstständig organisiert und in anderen Gemeinden, Verbünden präsent, ist heute nach der katholischen Kirche mit Abstand, mit ganz, ganz großem Abstand, die größte Gruppe innerhalb der Christenheit. Und das alles hat sich innerhalb von 100 Jahren fast von null auf diesen Stand entwickelt. Und die Entwicklung dürfte in diese Richtung weitergehen. Auch die aktuellen Zahlen sprechen dafür. Das heißt, keine Gemeinde und kaum ein einzelner Christ bleibt heute von dieser Bewegung völlig unberührt. Auch Kinder und Enkel unserer Gemeinde haben in diese Bewegung Heimat gefunden. Das weiß ich von Gesprächen. Auch in unsere Gemeinde hinein, hier vor Ort, hat diese Bewegung Auswirkungen etwa über das Liedgut. Diese Bücher finden sich auch bei uns, feiert Jesus, mindestens der erste Band, beim Rest weiß ich es nicht. Die Lieder in diesen Büchern sind praktisch alle, fast alle, charismatischen Ursprungs. Dieser Hinweis ist keine Verurteilung dieses Liedguts. Ich werde auch dem Thema Lobpreis und Gefühl noch eine eigene Predigt widmen. Aber unzweifelhaft werden über dieses Liedgut charismatische Stilrichtungen und auch charismatisches Gedankengut in alle bibeltreuen Gemeinden hineingetragen. An dieser Stelle will ich damit nur sagen, auch wir, auch unsere Gemeinde ist, ob sie es weiß oder nicht, von dieser Bewegung längst berührt und längst betroffen. Und deshalb die Bedeutung auch dieses Themas. Wir dürfen aber nicht ungehindert und ungeprüft alles Mögliche in unsere Gemeinde eindringen lassen. Andererseits, umgekehrt, sollen wir auch nicht in Bausch und Bogen ablehnen und verurteilen. Und deshalb soll diese Predigtreihe helfen, in differenzierter Wahrnehmung die Stärken, aber auch die Schwächen dieser Bewegung im Licht der Bibel zu sehen, damit wir sowohl als Gemeinde wie auch als einzelne Christen Hilfestellung bekommen zum Umgang mit dieser Bewegung und den Geschwistern, die dazugehören, solid auf die Heilige Schrift gegründet. Damit wir wissen, von was wir reden, will ich auch einen kurzen Überblick über die Pfingstbewegung und ihre Geschichte geben. Ich versuche es ganz kurz eingedampft, damit es auch nicht inhaltlich eine Überforderung darstellt. Charismatische Bewegung gibt's seit dem Neuen Testament. Wir kennen die Gemeinde in Korinth und man kann sie wohl als stark charismatisch geprägte Gemeinde bezeichnen. Auffällig ist, dass gerade diese Gemeinde Paulus große Sorgen macht. Wiederholt muss er gerade diese Gemeinde aufs Schärfste ermahnen. Das ist eine Tatsache, die dürfen wir nicht geringschätzen und die wird von den Charismatikern meist übersehen. Denn das macht schon vom Wort Gottes her deutlich, dass Vorhandensein besonderer Geistesgaben wie Zungenrede, Prophetie, ist keineswegs ein Hinweis auf eine besonders vollmächtige und Gott wohlgefällige Gemeinde. Denn in Korinth waren diese Gaben überreich vorhanden. Aber es ist absolut keine vollmächtige, besonders und Gott wohlgefällige Gemeinde. Man würde fast sagen, etwas salopp gesagt, es war ein rechter geistlicher Sauhaufen, wo man sich fragen musste, ob da der Geist Gottes überhaupt wirkt. Deshalb sollten wir schon an dieser Stelle einen Satz festhalten, den sich's lohnt, mit nach Hause zu nehmen. Das Vorhandensein besonderer Geistesgaben ist keineswegs ein Hinweis auf eine besonders vollmächtige und Gott wohlgefällige Gemeinde. Was ist eigentlich, um an dieser Stelle mal wieder eine Frage an euch zu richten, was ist eigentlich das tatsächliche Kennzeichen eines geisterfüllten Lebens? Sagt die Bibel auch. Woran soll der rechte Christ, in dem der Heilige Geist wohnt, erkannt werden? Genau. Und die Liebe gehört wozu? An ihren ... sollt ihr sie erkennen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ganz wichtig. Auch von den Charismatikern übersehen. Nirgends in der Bibel steht, an ihren Gaben sollt ihr sie erkennen. In der Bibel steht, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wie nämlich der Heilige Geist wirklich Eingang gefunden hat in das Wesen eines Menschen und wie sich ein Mensch im alltäglichen Leben vom Wort Gottes und vom Geist Gottes umformen und prägen lässt. Wie er auch seine alten menschlichen Eigenheiten überwinden lernt, was er ja selber gar nicht wirklich kann, sondern dass der Geist Gottes in ihm wirken muss. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts blieben solche charismatischen Strömungen innerhalb der Christenheit eher Randerscheinungen. Dabei kamen die Gaben der Prophetie, der Zungenrede und der Glaubensheilung auch sonst in der Christenheit durchaus vor allem im Bereich des Pietismus. Es wurde aber kein großes Aufsehen drum gemacht. Die Situation änderte sich radikal im Lauf der letzten 100 Jahre. Am 22. Februar 1906 hatte eine kleine Gemeinde in Los Angeles diesen schwarzen Pastor William J. Seymour berufen. Dieser war auf einer Bibelschule gewesen, in der die Gabe der Zungenrede stark betont wurde. In der Gemeinde, die ihn berufen hatte, wurde das zunächst abgelehnt und er war schon kurze Zeit später nach seiner Berufung wieder drauf und dran, die Gemeinde zu verlassen. Da fanden vom 9. bis 12. April Gebets- und Fastentage statt. Im ersten Jahr 1906. Und in diesen Tagen kam es auf einmal zur Zungenrede und zu ekstatischen Bewusstseinszuständen. Ort des Geschehens war die Azusa Street 312, gewissermaßen legendär in Pfingstkreisen. Das wird eigentlich als der Beginn der Pfingstbewegung klassischerweise bezeichnet. Aus allen Teilen Nordamerikas, aber auch anderen Ländern der Erde kamen nun Menschen, um diesen besonderen Segen zu empfangen und ihn nach Hause zu nehmen. Dieser Segenstourismus, dass man gewissermaßen mit dem Köfferchen, mit dem leeren irgendwo hinfährt, dort aufklappt, den Segen einpackt, mit nach Hause nimmt, zu Hause in der eigenen Gemeinde das Köfferchen wieder aufmacht und den Segen rauslässt, ist übrigens ein ganz typisches Kennzeichen der charismatischen Bewegung bis heute. Toronto-Segen, nur ein Stichwort, werden wir nochmal irgendwo draufkommen. Überall, wo was Besonderes geschieht, meint man, man geht dahin. Die Frage, ich stelle sie heute nur, kommt auch später. Was wird da eigentlich für eine Kraft übertragen, die sich so technisiert, im Grunde genommen im Köfferchen mitnehmen und fast nach Belieben, überall auch wieder austeilen lässt? Ganz typisches Kennzeichen seit 1906 immer wieder, dieser Segenstourismus. Auf diese Weise kam der Segen durch einen Methodistenprediger zunächst auch nach Norwegen. Und dort lernte ihn der deutsche Prediger Jonathan Paul kennen. Denn der ist uns auch kein gänzlich Unbekannter. Jonathan Paul, woher kennen wir den? Dir fehlt wohl noch der Friede. Das ist von Jonathan Paul, dieses Lied. Jonathan Paul wurde dann zum Führer der Pfingstbewegung in Deutschland. Über zwei norwegische Prophetinnen kam die Bewegung her, ganz stark. Vom 7.7. bis 2.8.1907 evangelisierte Heinrich Dallmayr mit diesen beiden norwegischen Prophetinnen im Saal des Blaukreuzvereins in Kassel. Das war dann gewissermaßen der Beginn der Pfingstbewegung in Deutschland. Die neue Bewegung wurde zunächst mit offenen Herzen aufgenommen. Das macht deutlich, und das dürfen wir auch nicht übersehen, das heißt, auch die führenden Brüder der bibeltreuen Bewegung damals in Deutschland haben diese Gaben nicht von vorneweg abgelehnt. Sie waren offen dafür. Sie waren durchaus der Meinung, dass es diese Gaben bis heute in der Gemeinde Jesu geben kann, wenn Gott es will. Sonst hätten sie ja diese Bewegung von vorneweg in den Ansätzen als widerbiblisch abweisen müssen. Außerdem viele gläubige Christen auch in Deutschland haben längst gelitten unter geistlicher Erstarrung und sehnten sich nach neuen Aufbrüchen des Heiligen Geistes und haben darum ganz gezielt auch gebetet und waren zunächst der Meinung, das ist jetzt die Erfüllung unserer Gebete, Gott wirkt nun in besonderer Weise. In diesen ersten Tagen kam unter anderem auch der damals sehr bekannte und einflussreiche Evangelist, jetzt habe ich ihn irgendwo scheint er rausgenommen, ja, der ist mir rausgefallen, macht nichts. Elias Schrenk nach Kassel. Elias Schrenk ist vielen von uns vielleicht auch von Predigt- oder Andachtsbüchern her ein Begriff. Auch der damalige Direktor der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal, Theodor Harbeck, beides bedeutende Männer ihrer Zeit in der damaligen Christenheit, und beide beurteilten diese Bewegung zunächst als von Gott kommend positiv. Aber mit zunehmender Dauer, schon nach wenigen Tagen, kam es zu anstößigen Phänomenen. Menschen schrien, wälzten sich auf dem Boden, zischten wie Schlangen und anderes mehr. Auch Unbekehrte bekamen die Gabe der Zungenrede. Spätestens das hätte äußerst verdächtig machen müssen. Denn die Gaben des Geistes kann logischerweise der nicht haben, der den Geist nicht hat. Und deshalb mahnte Elias Schrenk, der mittlerweile wieder abgereist war, bald danach schon schriftlich die Versammlungen umgehend abzubrechen, weil sich ein falscher Geist eingeschlichen habe. Am 2. August, man hörte aber auf die mahnenden Brüder nicht, wurde schließlich die Versammlungen von der Polizei abgebrochen, weil aufgrund dieser tumultartigen Zustände bei den Versammlungen die Versammlungen zum öffentlichen Ärgernis geworden waren. In der Folge wurde der Pfingstgeist zunehmend als ein Irrgeist beurteilt. Die Meinungen gingen noch auseinander. Ein Teil der leitenden Brüder stand der Bewegung aufgrund der Vorkommnisse in Kassel nun ablehnend gegenüber. Ein Teil hielt sie an sich für gut, sah nur einzelne Elemente skeptisch. Ein dritter Teil stand unentschieden dazwischen. Da man sich brüderlich auf allen Seiten sehr nahe stand, was durchaus löblich und geistlich ist, wollte man Streit vermeiden. Und so entschied man sich, ein Jahr lang keine Stellungnahme abzugeben und die Sache noch einmal in aller Stille und sehr gründlich zu prüfen. Erst am 15. September 1909, also 2 Jahre nach Kassel, fast 2,5, kamen führende Vertreter der Gemeinschaftsbewegung in Berlin zusammen, unter anderem der bekannte Stockmeier, Elias Schrenk, der schon erwähnte, Michaelis, der damalige Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, also die Position, die heute Morgner innehat. Sie berieten 19 Stunden lang intensiv und dann beschlossen 56 von insgesamt 60 Anwesenden die sogenannte Berliner Erklärung. In ihr wurde die entscheidende Aussage getroffen, die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Da wurde natürlich noch einiges mehr gesagt, aber das ist gewissermaßen der markante Schlüsselsatz dieser Erklärung. Die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Wichtig ist, den Pfingstbrüdern wurde nicht der Glaube abgesprochen. Zu keinem Zeitpunkt wurde den Pfingstlern der Glaube abgesprochen. Sie wurden als Brüder weiter anerkannt und geliebt, aber als Brüder, die in einer wichtigen Sache auf einen Irrweg geraten sind und sich durch einen falschen Geist haben verführen lassen. Man war aufgrund der Ereignisse zur Überzeugung gekommen, so wirkt der Geist Gottes nicht. Hier hat sich ein falscher Geist eingeschlichen. Zum Beispiel haben sich auch bei den Norwegerinnen, bei diesen sogenannten Prophetinnen, bei ihren Prophetien die Kiefer von fremder Macht bewegt. Das ist niemals ein Wirken des Heiligen Geistes. Wenn der Geist Gottes in einem Menschen wirkt, bleibt immer der Mensch in der Lage, die Situation selber zu steuern. Er muss nicht zwanghaft reden. Wenn einer zwanghaft reden muss, ist es immer ein dämonischer Geist, ein grundsätzliches, untrügliches Unterscheidungsmerkmal. Der Geist zwingt nicht, das tun die Dämonen. Der Teufel kommt mit der Brechstamme. Der Heilige Geist klopft an und bittet um Einlass. Das Gleiche gilt für die anderen Phänomene, das Wälzen auf dem Boden, das Umfallen nach hinten, das sogenannte Erschlagenwerden im Heiligen Geist. Darauf werde ich auch noch an anderen Sonntagen eingehen. Wir halten fest, trotz all dem, trotz der scharfen Kritik, wurde den anderen der Glaube nicht abgesprochen. Es wurden aber auch nicht nur einzelne Erscheinungen verurteilt. Es wurde der Geist der Bewegung verurteilt. Auch das ist wichtig. Man hat erkannt, dass nicht nur einzelne Phänomene unbiblisch sind, sondern insgesamt der Geist, der hinter diesen Phänomenen steht, der die Bewegung treibt. Dieser Geist ist nicht von Gott, dieser Geist ist von unten. Und deshalb sah man auch nicht mehr die Möglichkeit der Zusammenarbeit. Durch die Berliner Erklärung war zunächst das Eindringen dieses Pfingstgeistes in die evangelische Christenheit weitgehend gestoppt. Es bildeten sich zwar Pfingstgemeinden, ihre Zahl war aber vergleichsweise klein und sie waren ohne Einfluss auf die übrige Christenheit in Deutschland. Die Berliner Erklärung bildete mit dieser Feststellung einen festen Wall für viele Jahrzehnte. Erste Risse kamen in diesen Wall erst in den späten 60er, 70er Jahren. Durch die zweite Welle, die man die charismatische Bewegung im eigentlichen Sinne nennt. Sie kam in den späten 60ern nach Deutschland und Europa. Einer ihrer führenden Vertreter war Arnold Bittlinger, mittlerweile 80 Jahre alt, der Vater des bekannten Liedermachers Clemens Bittlinger. Diese zweite Welle konnte in den 70er und 80er Jahren tatsächlich den Eingang zunächst vor allem ganz breit in die katholische Kirche finden. Das wundert uns nicht, denn die katholische Kirche hat von jeher eine mystische Veranlagung mit Meditation und diesem Spirituellen. Da war viel Offenheit, aber auch in die evangelischen Kirchen und Freikirchen. In Landes- wie Freikirchen bildeten sich die geistliche Gemeindeerneuerung, deren Vorsitzende mehrere Jahre der Hamburger Pfarrer Wolfram Kopfermann war, der dann aus der Landeskirche rausging und seine Ansgar-Gemeinde gegründet hat, auf dem Bild links. Heutiger Sprecher der geistlichen Gemeindeerneuerung ist der Baptistenpastor, also der gehört zu unserem Bund, Heinrich Christian Rust, einer der bekannten Charismatiker heute. Den letzten durchschlagenden Erfolg brachte aber erst die dritte charismatische Welle, verbunden mit dem Stichwort Power Evangelism. John Wimber, einige andere, Peter Wagner, Gemeindewachstumsexperten aus Amerika brachten diese sogenannte Kraftevangelisation. Wenn Gott Wunder tut, dann kommen die Leute in Massen zum Glauben. Dazu gehörte auch die Prophetenbewegung, die geistliche Kriegsführung, die Jesusmarschbewegung. All das, ich sage einfach die Stichworte, wer was gehört hat, weiß, wohin er es dann sortieren kann. Diese dritte Welle begann Anfang der 80er Jahre und hatte als Thema ganz stark Evangelisation und Gemeindeaufbau. Da auch in Deutschland geistliche Aufbrüche längst zur Seltenheit geworden waren und nur noch wenige Menschen zum Glauben kamen, war für diese Themen situationsbedingt eine ganz große Offenheit und Sehnsucht, jetzt Wege zu finden, wie man die verschlossenen Menschen in Deutschland mit der Kraft des Heiligen Geistes erreichen kann. Und deshalb gelang es ihr, weit in den bibeltreu-evangelikalen Bereich einzudringen, dann vor allem ab den 90er Jahren. Nach meiner Erfahrung ist die Geschichte im Prinzip in den 90ern in Deutschland dann vollends gekippt, auch in der bibeltreuen Christenheit. Endgültig niedergerissen wurde der feste Wall der Berliner Erklärung durch die Kasseler Erklärung im Jahr 96. Am 1. Juli 1996 unterzeichneten diese Erklärung der Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz und das Präsidium des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Mit der Kasseler Erklärung sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass die Berliner Erklärung die heutige charismatische Bewegung mit ihrem Urteil nicht mehr trifft. Angeblich sollen die sich geändert haben. Dabei war erst in den Jahren 94, 95, also unmittelbar zuvor, der sogenannte Toronto-Segen auch über deutsche Gemeinden geschwappt mit all den alten Phänomenen der Pfingstbewegung von jeher. Von Kassel umfallen, hysterisches Kichern, Gelächter, Schreien, tierische Laute wie Krähen, Muhen, Brüllen wie ein Löwe. Ich habe von einem Pastor gelesen, der in Toronto selbst dabei war und das auch gut geheißen hat. Das hat mich noch mehr vom Urteil, das ist von unten, überzeugt als jedes Wort der Kritiker. Er hat etwa berichtet, dass da zwei solche Pfingstler miteinander telefonieren, um den anderen zu segnen. Sagt der zum anderen, legt einen Telefonhörer auf den Kopf, dann segnet er ihn und dann fällt er erschlagen vom Geist um. Pastoren fallen erschlagen vom Geist um in der Konferenzhalle, liegen da stundenlang mehr oder weniger bewusstlos, lallend in ekstatischen Verzückungen, kommen auch danach nicht wieder auf die Beine, krabbeln buchstäblich, wirklich und wahrhaftig auf allen Vieren vom Konferenzzentrum in ihr Hotelzimmer zurück, sind zwei, drei Tage so fertig, dass sie nicht mehr die Konferenz besuchen können und dann haben sie einen neuen Hunger nach diesem spirituellen Erleben. Als ich es gelesen habe, ich musste mich unmittelbar an Drogenkonsum erinnern. Das ist im Prinzip eine Art Rausch, eine Art Droge, geistlicher, spiritueller Droge, wovon man immer mehr braucht, damit die erwünschte Befriedigung und Wirkung noch eintritt. Dann ist man eine gewisse Zeit high und dann hängt man wieder im Loch. Was mich auch an diesem Buch total interessiert und überrascht hat, viele dieser Leute, die nach Toronto kamen, waren ausgebrannte, müde Pfingstpastoren nach eigenem Urteil. Dabei kann es eigentlich einen ausgebrannten, müden Pfingstpastor vom rechten Verständnis gar nicht geben, von ihrem eigenen. Denn der kocht ja ständig voll mit dem Heiligen Geist, der muss ja permanent vor geistlicher Energie aus allen Nähten platzen. Stimmt aber nicht, es ist Fassade, es ist nicht ehrlich, sie sind genauso ausgebrannt wie andere Pastoren auch. Unter anderem die Frau dieses Pastors dann, die war dann auch vom Heiligen Geist erfüllt, er hatte Gäste eingeladen. Seine Frau war aber so hip drauf vom Geist, die hatte keine Zeit gehabt, irgendwas zu besorgen. Er fuhr dann selber irgendwo an einen Imbiss, brachte Fisch und Chips in den Tüten mit. Seine Frau nahm Kichern vom Heiligen Geist das Ganze, streute die Fisch und Chips auf den Tisch ohne Besteck und ohne Teller und schmiss dann jeden Kichern vom Geist eine Handvoll von Fisch und Chips hin und fand das wahnsinnig lustig. Ich übertreibe nichts, das ist alles ganz genauso schwarz auf weiß nachzulesen. Liebe Geschwister, so wirkt der Geist Gottes nicht. Garantiert nicht. Und was mich überrascht, dass man das alles zur Kenntnis nimmt und im Urteil immer noch keine klare Sicht bekommt. Und gerade nach diesen Ereignissen, 94, 95, wird 96 mit der Kasseler Erklärung quasi erklärt, die Berliner Erklärung trifft die heutige Pfingstbewegung nicht, denn dann dürften ja all diese Dinge nicht mehr vorkommen. Es gibt ein ganz einfaches Argument und eine Sicht, warum zwingend klar ist, unabhängig von diesen Fragen, warum selbstverständlich die Berliner Erklärung die heutige Pfingstbewegung, charismatische Bewegung immer noch trifft. Den schlagenden Beweis liefen die Charismatiker selber. Warum? Weil sie permanent gegen die Berliner Erklärung zu Felde ziehen, permanent auf die Berliner Erklärung schimpfen und bis heute, klassische Auslegung der Pfingstler, die Berliner Erklärung hat vor fast 100 Jahren den Heiligen Geist in Deutschland gedämpft. Wenn aber es stimmen würde, dass die Berliner Erklärung die heutige Pfingstbewegung nicht mehr trifft, weil sich die Pfingster geändert haben, dann müsste das Urteil der Pfingstler ein ganz anderes sein. Dann müssten die sagen, es stimmt. Wir stimmen der Berliner Erklärung zu. Die hatte recht. Aber weil wir heute ganz anders sind, betrifft uns die Berliner Erklärung nicht. Aber ihr Verhalten ist das Gegenteil und bezeugt, sie haben sich nicht geändert. Es ist der gleiche Geist. Die Berliner Erklärung ist voll ernst zu nehmen in ihrer ganzen Dimension. Aber unterzeichnet wurde von Vertretern der Deutschen Evangelischen Allianz das andere. Dr. Rolf Hille, erster Vorsitzender, Peter Strauch, zweiter Vorsitzender, Hartmut Steeb, Generalsekretär, Christoph Morgner, Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbands. Also die ganze Führungselite der deutschen Evangelikalen war hier gewissermaßen präsent und hat mit beigetragen, die Berliner Erklärung wieder niederzureißen. Die Folgen sind katastrophal. Seither dringt der Pfingstgeist ungehindert in alle bibeltreuen Gemeinden ein. Heute, etwa 15 Jahre, nachdem die Leitung der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden und der freien evangelischen Gemeinden den Toronto-Segen als unbiblisch beurteilt haben. Interessant, Peter Strauch als Präses der freien evangelischen Gemeinden hat 1995 noch ein Wort der Bundesleitung mitgetragen, in dem die Toronto-Bewegung als unbiblisch bezeichnet wird. Und ein Jahr später unterschreibt er ein Papier, dass die Bewegung, die von der Toronto-Segen kommt und getragen wird, angeblich doch biblisch sei. Aber wir sehen die endzeitliche Verführungsgewalt und die Verführungsgewalt auch dieses Geistes. Heute dürfte die Mehrheit der freien evangelischen Gemeinden charismatisch geprägt sein, übrigens auch der Gemeinden unseres Bundes, der evangelisch-freikirchlichen. Idea-Zitat im Internet, idea.de, 20. August dieses Jahres, also knapp genau einen Monat alt. In der freikirchlichen geistlichen Gemeindeerneuerung, gemeint ist die unseres Bundes, sind rund 1000 Baptisten als Freunde oder Förderer verbunden, darunter etwa ein Viertel aller aktiven Pastoren. Ein Viertel aller Pastoren unseres Bundes sind organisiert gewissermaßen, wenn man so will, in der geistlichen Gemeindeerneuerung, gehören ganz offiziell zur charismatischen Bewegung dazu. Da kann man sicher noch mal etliche dazu rechnen, die charismatisch geprägt sind, ohne zur geistlichen Gemeindeerneuerung formal zu gehören. In den letzten Jahren geriet auch Willem Glashuwer, ich hoffe, dass man es ungefähr so spricht, müsste ein Holländer wahrscheinlich sein, in die Fänge eines radikal-afrikanischen Charismatikers. Er dürfte wahrscheinlich auch uns bekannt sein. Ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass etliche Bücher auch hier am Büchertisch in den vergangenen Jahren schon von ihm standen. Willem Glashuwer hat hervorragende bibeltreue Bücher geschrieben über die Entstehung der Bibel, der Welt und vieles andere mehr. Kommt aus der Brüderbewegung und die Brüderbewegung galt eigentlich noch bis in allerjüngster Vergangenheit als ein festes anticharismatisches Bollwerk. Die haben eigentlich charismatische Elemente immer komplett, konsequent, vollständig abgelehnt. Heute dringt der Pfingstgeist auch hier ein und greift sich prominente Opfer. Soweit zur Geschichte. Nun noch kurz im zweiten Teil eine erste Beurteilung im Licht der Bibel dem Thema entsprechend. Dieser erste Teil war notgedrungen ein bisschen formaler, aber wir müssen irgendwo auch die Bewegung ein bisschen kennen. An den nächsten Sonntagen wird es, denke ich, vom Thema her immer sehr viel konzentrierter, gleich geistlicher und biblischer zur Sache gehen. Jetzt zu einer ersten kurzen Beurteilung im Licht der Schrift. Das Gesamtthema soll auch heißen, der Predigtreihe, die charismatische Bewegung im Licht der Bibel. Die charismatische Bewegung kenne ich selbst seit 1976, das sind nunmehr 33 Jahre. Ich sage das deshalb, damit deutlich wird, ich rede über dieses Thema nicht wie einer, der keine Ahnung hat, wie der Blinde von der Farbe oder sich ein bisschen was angelesen. Nein, ich kenne die Bewegung aus jahrzehntelanger eigener Begegnung und Erfahrung. Dabei waren meine ersten Erfahrungen mit den charismatischen Geschwistern fast durchgängig positiv. In der Regel ging ich geistlich gestärkt und ermutigt von diesen charismatischen Treffen und Veranstaltungen nach Hause. Ich werde aus eigener Erfahrung deshalb auch nicht müde zu betonen, eine große Stärke der Charismatiker ist, sie trauen Gott etwas zu. Sie erwarten etwas von ihm. Das ist ansteckend, das ist durchaus positiv ansteckend, davon dürfen auch wir uns immer wieder neu anstecken lassen. Wir müssen auch mit den charismatischen Geschwistern bei aller notwendigen Kritik ehrlich und gerecht umgehen. Nach dem biblischen Maßstab prüft alles und das Gute behaltet. Und es gibt einiges Gute an den Charismatikern, das wir von ihnen lernen können. Ich habe diese Liste im Internet gefunden und selber noch ein bisschen überarbeitet. Einige Punkte, die wir von ihnen lernen können, vielleicht könnt ihr es lesen. Sie trauen Gott wirklich etwas zu. Das ist der erste Punkt. Zweitens, sie lehnen in der Regel die Bibelkritik ab. Sie sind also bibeltreu im positiven Sinne. Die Botschaft von Bekehrung und Wiedergeburt steht, ich habe gesagt, umformuliert häufig, leider nicht immer, aber doch häufig im Mittelpunkt. Sie rechnen mit der Wirklichkeit des Heiligen Geistes. Sie sind von echtem missionarischem Eifer beseelt. In ihren Treffen herrscht meist eine warme, herzliche Atmosphäre. Das habe ich über Jahre hinweg immer wieder so erlebt. Sie üben intensive Seelsorge aneinander. Sie haben eine besondere Fürsorge für kranke Menschen und sie leben in der Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi. Also durchaus wichtige, zentrale, gute Punkte. Die meisten Charismatiker sind Menschen, die Jesus von Herzen nachfolgen wollen. Und deshalb sage ich immer wieder, sie sind unsere engsten geistlichen Geschwister. Mit dieser Feststellung sorge ich für gelegentliche Verunsicherung unter meinen Brüdern. Die fragen dann, ist der Jakob jetzt zum Schwärmer geworden? Nein, ich denke, ich bin mit dieser Feststellung nicht Schwärmer geworden. Aber wir dürfen uns in der Beurteilung der charismatischen Bewegung nicht nur leiten lassen von ihren Auswüchsen und Verirrungen und auch nicht von ihren in der Tat meist schillernden Führungspersönlichkeiten wie Benny Hinn und Reinhard Bonnke und anderen. Wir müssen die breite Masse der Geschwister sehen, die dort geistlich Heimat gefunden haben. Und mindestens soweit meine persönliche Erfahrung reicht, muss ich sagen, die meisten, die ich dort kennengelernt habe, sind wertvolle Geschwister im Herrn. Ich habe diese Frage mehrfach, nachdem ich dafür auch von Brüdern ernsthaftestens kritisiert worden war, noch einmal mehrfach geprüft, ob ich die Aussage so stehen lassen kann. Ich bin der Überzeugung, ja, ich muss. Halte daran fest, sie sind unsere engsten geistlichen Geschwister. Sie bilden mit uns zusammen den bibeltreuen Teil der Christenheit, die ganz fest am Wort und ganz nah bei Jesus bleiben will. Aber mit starken und sehr ernsten, massiven Einschränkungen. Leider liegen wohl bei keiner anderen christlichen Gruppierung Gabe und Gefahr, Stärke und Schwäche, so eng, man möchte fast sagen, so brutal beieinander wie bei ihnen. Neben viel Gutem gibt es leider fast noch mehr Unbiblisches, was wir ganz und gar nicht von ihnen lernen können. Ist nur eine kurze Liste, da ließe sich sicher noch andere sagen, sie wollen überkonfessionell wirken, ökumenisch. Das macht sie anfällig für die ökumenische Schwärmerei. Wird auch ein Thema im Rahmen der Vortrag. Der Predigtreihe sein. Weil sie überkonfessionell arbeiten, sich konfessionell nicht abgrenzen wollen, sind sie zwangsläufig lehrmäßig schwach auf der Brust. Sie vermeiden lehrmäßige Klarstellungen, auch da, wo sie zwingend nötig wären. Das macht sie höchst anfällig auch für Religionsvermengung. Und ganz neuer Trend, Arnold Bittlinger, einer der führenden Vertreter Walter Hollenweger, kommen wir alles noch drauf im Detail, Religionsvermischung, heidnische Elemente, massiv heidnisch-dämonische Elemente werden ungefiltert, ungeniert in die Christenheit hereingeholt. Sie haben einen unaufhaltsamen Trend zur Schwärmerei. Über Toronto-Segen habe ich einiges gesagt. Sie verwechseln leicht eine gehobene Gefühlslage mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Sie haben keinerlei Kritik- und Korrekturfähigkeit. Letztlich wird jede Kritik als Betrüben des Heiligen Geistes unter Hinweis auf Epheser 4,30 abgewiesen und gilt quasi als geistliche Todsünde. Ähnlich wird jede Kritik an ihren Leitern abgewiesen mit dem Wort, lege deine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn. Das ist die nächste Todsünde. Ja, keinen Yonggi Cho, ja, keinen Peter Wenz, ja, keinen Benny Hinn, irgendwo kritisch in Frage stellen, das sind die geisterfüllten, vollmächtigen Gesalbten des Herrn. Wer die antastet, der tastet gewissermaßen den Augapfel des Herrn an. Ist ein bisschen vielleicht paraphrasiert und übertrieben, aber vom Trend habe ich es genau so auch erlebt. Wird auch aus eigenen Reihen zum Teil heftig beklagt. Diejenigen, die doch ein ganz kleines bisschen noch Durchblick kriegen, müssen erfahren, so wie sie Kritik erheben, auch in den eigenen Reihen, sie wird im Keim erstickt und abgebügelt. Die charismatische Bewegung betreibt einen Personenkult sondergleichen. Dieser Personenkult und andere teils massive Verirrungen rücken zumindest Teile der charismatischen Bewegung in die Nähe zur Sekte. Sie sind so sehr auf das spektakuläre Wirken des Heiligen Geistes, Heilung, Zungenrede, Prophetie ausgerichtet, dass sie alle diese Phänomene begeistert feiern und nicht prüfen, was vom Geist Gottes und was von den Dämonen kommt. Alles darf rein. Die Gabe der Geisterunterscheidung fehlt nach meiner Beobachtung praktisch vollständig und wäre gerade da, wo man so außergewöhnliche Phänomene des Geistes Gottes zulassen will, wo man offen sein will, ganz besonders nötig. Das wäre ein eigenes Thema, habe ich aber nicht vor. Es ist auch zu traurig zu sehen, wo überall, wo charismatische Aufbrüche auch sonst in der Vergangenheit, in der Geschichte der Christenheit da waren, der Teufel immer sofort mit dabei ist. Und immer, weil die Gabe der Geisterunterscheidung nicht genug ernsthaft angewandt wird, schnell Zugang findet. Und es zu furchtbaren, wüsten Fehlentwicklungen kommt. Sie bereiten eine Christenheit vor, und das ist jetzt ein sehr letzter und sehr ernster Punkt. Sie bereiten eine Christenheit vor, die ohne Bereitschaft und ohne Gabe zur Unterscheidung alles Wundersame unkritisch als vom Geist gewirkt bejubelt, und der Antichrist wird genug Wundersames tun. Die charismatische Bewegung bereitet damit die Christenheit vor, unkritisch dem Antichristen zu Füßen zu fallen und ihn anzubeten. Diese Aussage ist keine steile Behauptung, sie lässt sich vielfach, ich wage zu behaupten, hundert- und tausendfach beweisen, mit Fakten belegen. Das heißt, sie ist, ohne es zu wissen und zu wollen, Wegbereiter des Antichristen. Stell das ganz bewusst auch gegenüber. Es ist ein doppeltes Urteil. Auf der einen Seite sage ich, sie sind unsere engsten Geschwister. Das sage ich mit ganzem Ernst. Und ich sage mit gleichem Ernst, sie sind, ohne es zu wissen und zu wollen, Wegbereiter des Antichristen. Der Antichrist wird aus der Gemeinde kommen und die Gemeinde verführen. Ich habe deshalb farblich diese beiden Punkte, ohne es zu wissen und zu wollen, hervorgehoben. Ich unterstelle mindestens der breiten Masse, bei den Führern mag es nochmal anders sein, aber der breiten Masse natürlich keinen bösen Willen. Ich sage auch nicht, sie sind der Antichrist, so wurde ich mal in einer christlichen Zeitschrift zitiert, ist Quatsch. Wegbereiter, Wegbereiter sind sie. Und es kann allerdings gut sein, dass der Antichrist eines Tages aus dieser Bewegung herauskommt. Das werden wir sehen. Was wäre denkbar? Ich fasse zusammen. Viele Charismatiker sind unsere Geschwister im Herrn. Sie nehmen Gottes Wort ernst, sie wollen nahe bei Jesus sein, sie wollen seine verändernde und heilende Kraft in ihrem Leben erfahren, sie trauen Gott etwas zu, sie nehmen ernst, er ist ein Gott, der Wunder tut. Und das wollen wir auch, liebe Geschwister, aber in biblisch nüchterner Weise. Auch wir glauben an einen Gott, an den Gott, der Wunder tut. Auch wir glauben an den Heiligen Geist, der in der Gemeinde wirkt. Aber nicht vornehmlich in spektakulären Gaben, sondern der Buße wirkt. Da sehen wir übrigens auch einen ganz wichtigen Unterschied in der Art und Weise der Verkündigung. Während die klassische evangelistische Verkündigung über die Sünde spricht, die Sünde im Mittelpunkt hat, die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen und die Erlösungstat Jesu am Kreuz, tritt in der modernen, von der Charismatik geprägten Verkündigung einseitig die Liebe Gottes und seine heilende und helfende Wirkung in den Vordergrund nach dem Motto, du hast Nöte, du bist krank, du bist arm, es fehlt dir an diesem und jenem, komm zu Jesus, der Herr hat alles, was du brauchst und wird dir überreichlich geben, aber die Predigt von der Sünde tritt zurück. Und nur weil ich einen Gott will, damit mein Leben auf dieser Welt besser wird, deshalb wird keine echte tiefe Umkehr zustande kommen. Das sind dann Bekehrungen, die bei den nächsten ernsten Problemen des Lebens wieder kippen, weil sie nicht wirklich das Herz ergriffen haben, den Wurzel, das ist unsere Sünde. Wenn ich zum Glauben gekommen bin, weil ich erkenne, ohne Jesus bin ich ewig verloren im ganzen Ernst, und das ist der Punkt, dann hängt dieser Glaube nicht an der Frage, ob mir es heute oder morgen ein bisschen besser oder schlechter geht. Aber wenn ich zum Glauben gekommen bin, weil ich die Hoffnung habe, mit Jesus wird mein Leben schöner, leichter, einfacher, besser, dann schmeißt mich die nächste Krankheit und spätestens die Krebsdiagnose von diesem Glaubensweg wieder ab. Leider auch vielfach zu beobachten. Trotzdem wollen wir es uns aber nicht nehmen lassen, auch festzuhalten, auch wir glauben mit ganzem Ernst an den Heiligen Geist, der Buße tut und der auch sein großartiges Werk unter uns tut. Dafür wollen wir von Herzen offen sein, darum wollen wir ihn von Herzen bitten und dafür wollen wir ihn auch von Herzen loben. Amen.